redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, eine Sendung über Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Neues aus dem Weltraum. Haben wir lange nicht mehr mit angefangen, glaube ich.
Oder? Ja, im Weltraum gibt es immer wieder Neues. Also ich habe hier, was habe ich denn hier? Ich habe die Geschichte von zwei neuen supercoolen Weltraummissionen oder die Geschichte vom Rätsel um die kosmische Expansion.
Ich finde ja Rätsel um die kosmische Expansion viel besser. Das ist, erinnert mich so an, was war denn das für ein Woody Allen Film, wo er dann keine Hausaufgaben mehr machen wollte als Kind, weil er in der Schule gelernt hat, dass das Universum sowieso expandiere.
Ja, die Raummissionen sind zwar viel cooler, aber diese Geschichte mit der Expansion, die ging ja auch wieder durch diverseste Medien, wenn natürlich immer mit irgendwas, wenn irgendwas rätselhaft ist oder zumindest wenn halt irgendein Wissenschaftler irgendwas noch nicht genau wissen, dann ist das natürlich immer sehr schlagzeilenträchtig. In dem Fall geht es um die kosmische Expansion. Das wissen wir seit Hubble, dass das Weltall sich ausdehnt. Das ist ja bekannt, also seit Hubble, Einsteins Gleichungen sagen das vorher, Hubble hat es in den 20er Jahren gemessen, also wir wissen, das Weltall dehnt sich aus. Und die Zahl, mit der man beschreibt, wie sich das Weltall ausdehnt, das ist die Hubble-Konstante. Also ich sage jetzt nicht Geschwindigkeit, weil Geschwindigkeit ist das falsche Wort dafür, für die Ausdehnung, weil Geschwindigkeit ist ja irgendwie was, so eine Bewegung durch den Raum.
Genau, dass die Ausdehnung des Universums ist mutmaßlich eine Bewegung des Raumes in sich selbst, ne?
Der Raum,
Es
ist eigentlich gar keine Bewegung im eigentlichen Sinne. Der Raum wird einfach mehr.
Ja, genau.
Ganz einfach gesagt, ja. Und
wird er denn mehr?
Ja, da macht Labelbel Philosophen ein. Jedenfalls Ausdehnungsrate kann man sagen, ja. Das ist die wird beschrieben durch die Hubble-Konstante. Und die ist halt, die ist halt notorisch nicht konstant. Ja, also es ist ein Problem, man hat es ja schon seit den 20er, 30ern immer wieder probiert auszurechnen, zu messen in dem Fall auch, wie diese Rate jetzt genau aussieht, die Hubble-Konstante. Ja, also lange Zeit lag die irgendwie, ist halt wirklich wahnsinnig, die wird gemessen in der Einheit Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das heißt so irgendwie 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec heißt das, jedes Mal, wenn du ein Megaparsec weiter rausgehst ins All, wird die Geschwindigkeit, also ich sage schon die Geschwindigkeit, die Rate der Expansion, also die entfernen sich die Objekte mit 70 Kilometer pro Sekunde mehr. Also in einem Megaparsec Entfernung hast du 70 Kilometer pro Sekunde, in zwei Megaparsec und so weiter ein bisschen mehr. Also es ist eine Einheit von einer Geschwindigkeit pro Entfernung. Ist egal jetzt. Auf jeden Fall hat diese Hubble-Konstante eine Zahl, ja. Und die hat früher, die ist wirklich massiv variiert. Da gab es irgendwie Werte, die einen haben gesagt 50, die anderen haben gesagt 100. Also das war komplett nicht klar. Das lag daran, dass man damals noch nicht so gut messen konnte. Man hatte probiert, man misst ja, indem man sich anguckt, Objekte, die weit weg sind und dann bestimmt, wie schnell bewegen sich die von uns fort. Das probiert man zu messen, also Galaxien und so weiter. Und das hat man früher noch nicht so genau messen können. Man hat da noch ein paar theoretische Probleme gehabt, also die Entfernungsmessung gegenüber Cepheiden, das sind veränderliche Sterne. Um jetzt genau zu erklären, warum die für die Entfernungsmessung so wichtig sind, ich verweise in den Shownotes auf einen Link. Also im Wesentlichen geht es darum, dass diese Sterne verändern ihre Helligkeit und die Art und Weise, wie sie diese Helligkeit verändern, die ist bekannt und die hängt von deren absolute Leuchtkraft ab.
Ja, also absolute Leuchtkraft.
Es gibt in der Astronomie immer zwei Leuchtkräfte, immer die scheinbare und die absolute. Scheinbar ist das, was wir sehen.
Ja. Ah, wo auch so Reflexion von.
Nein, nicht Reflexion. Also wenn du jetzt irgendwie ein Ding hast im Weltall, das hell ist, ja, dann kann das hell sein, weil es nahe bei uns ist. Oder es kann auch weit weg sein, aber wahnsinnig groß und noch viel heller. Also die Helligkeit wird immer auch von der Entfernung bestimmt. Und die Entfernung weiß man normalerweise nicht. Ja? Also du siehst einfach nur einen Punkt am Himmel, der hell ist. Aber du weißt nicht, wie heller ist. Ja? Und das, was wir sehen von der Erde aus, ist die scheinbare Helligkeit. Und die absolute Helligkeit ist einfach gesagt, wie hell das Ding wirklich ist. Wenn man beides kennt, wenn ich weiß, das ist in Wirklichkeit so hell und so hell kommt es mir vor, dann kann ich daraus direkt berechnen, wie weit es weg ist. Das ist logisch. Und das Problem ist, also es gibt jetzt, wenn man es so Entfernungsbestimmung durchführen will, dann muss man eben Wege finden, wie man die absolute Helligkeit von Objekten rausfinden kann. Und das geht, wenn man weiß, warum sie leuchten, wie sie leuchten. Bei Supernova-Explosionen zum Beispiel weiß man, eine Supernova, die leuchtet immer genau auf die gleiche Art und Weise. Und dann, das kann ich theoretisch vorhersagen. Und dann weiß ich theoretisch, die muss so hell sein, wirklich. Und dann gucke ich, wie hell erscheint sie mir. Und dann kann ich daraus berechnen, wie weit weg sie ist. Und bei Cepheiden ist es eben auch so. Die ändern ihre Helligkeit periodisch. Mhm. Und die Periode dieser Helligkeit hängt von ihrer absoluten Helligkeit ab. Und die kann man eben auch benutzen. Da gibt es ein paar mehr solche Dinge, wo man halt dann so tatsächlich Entfernungen berechnen kann. Und früher hat man eben nicht gewusst, dass es verschiedene Arten von Cepheiden gibt, wo das verschieden ist, die Theorie. Also da hat man ein paar so viele drin gehabt. Deswegen hat diese Konstante so wahnsinnig stark variiert, je nachdem, wer was wo wie gemessen hat. Dann hat sich im Laufe der Zeit, nachdem man bessere Daten hatte, besser gemessen hat, das alles so eingependelt bei so Werten um die 70, 75 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Jetzt ist man aber dazu gekommen, jetzt gibt es langsam wieder Widersprüche. Also es gibt jetzt mittlerweile zwei grundlegend verschiedene Methoden, diese Hubble-Konstante zu messen. Einmal, indem man sich die kosmische Hintergrundstrahlung anguckt. Die kosmische Hintergrundstrahlung, das ist das allererste Licht quasi. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die ist entstanden ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum so weit abgekühlt war, dass sich die Elektronen an die Atomkerne binden konnten. Vorher sind die alle so sind die alle so frei durch die Gegend gesaust und das Licht ist, vereinfacht gesagt, ständig gegen irgendwelche Elektronen gestoßen und konnte sie nicht ausbreiten. Mhm. Erst als die Elektronen dann sich an die Atomkerne binden konnten, weil es kühl genug war, war quasi der Weg frei, dass das Licht sich ausbreiten konnte. Da ist das Universum quasi durchsichtig geworden. Und dieses allererste Licht, das ich frei ausbreiten konnte, die Spuren davon, die kann man eben heute noch messen, kann man noch besuchen, das die Hintergrundstrahlung. Und das haben eben Satelliten in der Vergangenheit wie COBE in den 90ern oder WMAP so um die Jahrtausendwende oder jetzt dann eben vor ein paar Jahren Planck. All diese Satelliten sind dazu da, um diese Hintergrundstrahlung zu messen, aus der man wahnsinnig viel lernen kann. Weil das ist das allererste, was wir überhaupt sehen können vom Universum. Und da können wir tatsächlich dann irgendwie rausfinden, halt, da kann man unsere ganze kosmologischen Modelle prüfen. Ja, also man kann herausfinden, wie viel Materie da war, wie viel dunkle Materie und so weiter. Also Unmengen kosmologische Daten kann man daraus ableiten, unter anderem eben auch die Hubble-Konstante. Und bis jetzt war eigentlich das, was Planck gemessen hat, hat immer wahnsinnig gut mit dem übereingestimmt, was die Theorien vorhergesagt haben. Also das war immer, da haben also Planck, WMAP, die ganzen Satelliten, die das gemessen haben, haben immer enorm gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung geliefert. Und deswegen war man eigentlich auch durchaus sich sicher, dass auch die Werte, die da für die Hubble-Konstante rauskamen, okay sind. Mhm. Und die genaueste Vermessung, die hat eben Planck gemacht, die war vor ein paar Jahren zu Ende, diese Mission. Und die kamen auf 67,15 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Was jetzt in durchaus gröbere Diskrepanz zu diesen anderen Messungen steht, die man jetzt so mit Cepheiden und Supernova und Gravitationslinsen und so weiter macht. Das ist eben gerade diese neue Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist. Da haben die Wissenschaftler Gravitationslinsen benutzt. Ja, also auch Schwerkraft verzerrt den Raum, verändert den Weg des Lichts. Das heißt, große Massen können wie Linsen wirken, können das Licht von anderen Himmelsquellen verändern. Und auch auf diese Art und Weise kann man rausfinden, wie weit was weg ist und wie schnell sich irgendwo was bewegt. Mhm. Und das haben jetzt Wissenschaftler gemacht. Das Projekt hat einen wunderbaren Namen. Und zwar ist das Forschungskonsortium, das nennt sich H0 Lenses in Cosmic Whales Wellspring. Abkürzung Holy Cow.
Sehr schön.
Die haben jetzt eben etwas gemessen und sind die zwar auf 71,9 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec bekommen. Das sind jetzt nur ungefähr vier Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec Unterschied. Allerdings, wenn man sich das im Diagramm anschaut, halt deutlich die Fehlerbalken überlappen halt nicht, ja. Und man sieht, dass tatsächlich alle Messungen, die gemacht worden sind, eben mit veränderlichen Sternen, mit Supernova, mit Gravitationslinsen, also all diese Beobachtungstechniken, wo man direkt eben sich Sterne, Galaxien anguckt, die liegen alle innerhalb der Fehlergrenzen bei so um die 71 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und die einzigen, die draußen liegen aus diesen Fehlerbalken, sind die beiden Werte, die von Planck und WMAP gemessen worden, die Hintergrundstrahlung messen. Also es gibt anscheinend einen relevanten Unterschied in der Hubble-Konstante, je nachdem, ob man sich die Hintergrundstrahlung anschaut, also das ganz, ganz frühe Universum, oder ob man eben sich normale Sterne, Galaxien und so weiter anguckt. Und da ist eben nicht ganz klar.
Dann ist es aber keine Konstante mehr, ne?
Naja gut, die Hubble-Konstante war noch nie konstant. Das ist ja das Ding. Das ist die hat man immer gewesen.
Entschuldigung.
Wir wissen auch, dass das mittlerweile wissen wir, dass es das nicht nur ein Messfehler ist, sondern dass das Wort Hubble-Konstante ja sowieso nicht wirklich vernünftig ist, weil ja auch mit dunkler Energie, die ja auch schon seit den Ende der 90er Jahre bekannt ist, wissen wir auch, dass eben diese Ausdehnungsrate sich auch verändert im Lauf der Zeit. Ja, also die Hubble-Konstante ist auch im Lauf der Zeit anders gewesen. Aber auch das sollte eigentlich halt hier aus diesen Modellen, das ist da eigentlich schon rausgerechnet. Ja, also es sollten alle Messungen zum gleichen Ergebnis kommen. Das tun sie aber nicht. Und der Unterschied ist eben momentan so, dass tatsächlich jetzt nicht irgendwie die eine Messung sagt das, die andere sagt das, sondern dass wirklich diese beiden Arten, je nachdem, ob man lokal misst oder in der Hintergrundstrahlung, also ganz, ganz, ganz alte Daten, also nicht alte Daten, aber alte Ereignisse betrachtet, dass es da Unterschiede gibt. Und da weiß man jetzt eben noch nicht genau, woran man ist. Kann sein, wenn man mehr misst, dass irgendwann mal doch nochmal die Unterschiede schrumpfen oder verschwinden, weil es nämlich Fluktuationen sind. Oder halt, dass tatsächlich irgendein Effekt da drin steckt, den wir noch nicht kennen. Irgendeine neue Art von Physik, irgendwelche neuen kosmologischen Annahmen, die wir noch nicht verstanden haben. Weil vielleicht steckt, müssen wir die Modelle, mit denen die Daten von der Hintergrundstrahlung ausgewertet werden, die kosmologischen Modelle noch irgendwie ändern. Also da könnte irgendwie durchaus neue Erkenntnis drinstecken in diesen Messergebnissen oder halt auch nicht. Also
so, und was war das andere, viel interessantere?
Ja, das ist halt, das ist natürlich, Kosmologie ist natürlich auch interessant. In dem Fall finde ich es interessant, weil es halt um Asteroiden geht und ich Asteroiden cool finde. Es gibt, die NASA macht zwei neue Weltraummissionen zu Asteroiden. Was ich gut finde, weil in letzter Zeit immer sehr viele, in letzter Zeit schon viele Missionen zu Asteroiden unterwegs, Osiris-Rex und so weiter. Also man nimmt die Asteroiden jetzt wirklich genau unter die Lupe, was ich sehr gut finde, weil die halt wahnsinnig wichtig sind. Aber man hat eben immer noch sehr viel, was man nicht weiß bei Asteroiden. Und jetzt hat die NASA zwei neue Missionen gleich auf den Weg geschickt oder ist dabei, auf sie auf den Weg zu schicken. Also die sind jetzt halt vorerst beschlossen und finanziert, noch nicht gestartet. Die erste davon heißt Lucy.
Mhm.
Und die wird zu den Trojanern fliegen.
Zu den Trojanern fliegen.
Wir haben doch sicherlich schon mal über die Trojaner gesprochen.
Ich bin nicht sicher, aber das passiert uns ja ständig, beziehungsweise passiert dir das ja ständig, dass du sagst, wir haben da bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ich sag nee und irgendjemand kommentiert dann doch vor 3 Monaten oder so ähnlich.
Also es gibt, die meisten Leute denken ja irgendwie bei Asteroiden an den Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter.
Ja.
Da sind zwar auch sehr, sehr viele Asteroiden, aber es ist halt bei Weitem nicht der einzige Bereich im Sonnensystem, wo Asteroiden sind. Also es gibt den Kuipergürtel hinter der Bahn von Neptun, da sind noch viel, viel mehr Asteroiden als in diesem Hauptgürtel. Es gibt die erdnahen Asteroiden, die, wie der Name sagt, sich in der Nähe der Erde aufhalten. Es gibt die Zentauren, die sich im äußeren Sonnensystem aufhalten und so weiter.
Okay.
Und es gibt die Trojaner. Das ist eine meiner Lieblingsgruppen von Asteroiden. Da habe ich auch schon früher noch als meine Arbeit auf der Uni einiges drüber publiziert. Trojaner sind Asteroiden, die sich ihre Bahn mit einem Planeten teilen.
Ah, ja, jetzt habe ich, ja genau, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja.
Genau, also da gibt es diese, bei jeder, also wenn du die Sonne nimmst und einen Planeten das dynamisch betrachtest, gibt es da immer 5 sogenannte Lagrange-Punkte, also Gleichgewichtspunkte. Und bei manchen Planeten, eben bei Jupiter vor allem, gibt es eben in und um diese zwei stabilen, 2 von diesen 5 Punkten sind stabil, um diese 2 stabilen Lagrange-Punkte, jede Menge Asteroiden, die sind 60 Grad, immer 60 Grad vor und 60 Grad hinter Jupiter auf seiner Umlaufbahn. Mhm. Und da schätzt man eben, das heißt auch ein paar Milliarden Asteroiden, man kennt ein paar tausend, glaube ich, existieren schon ein paar Milliarden dieser Asteroiden. Das ist auch quasi ein eigener Asteroidengürtel. Wir wissen auch, dass Neptun Trojaner hat. Die Erde hat einen Trojaner. Mhm. Mars hat, glaube ich, 5 Trojaner. Also diese Trojaner-Asteroiden gibt es einige davon. Und die haben eben eine sehr interessante Dynamik und sind auch aus anderen Gründen sehr interessant. Zum Beispiel, wenn man da viele Modelle der Planetenentstehung testen kann, weil natürlich diese dynamische Situation anfällig gegenüber Störungen ist. Also wenn die mal dort sind, die Trojaner, dann ist das kein Problem, dass die auch dort bleiben. Aber wenn jetzt die da irgendwas passiert, dann können die auch sehr leicht diese Lagrange-Punkte wieder instabil werden. Und wir wissen ja, dass die Planeten sich früher zur Entstehungszeit bewegt haben. Also bewegen tun sie dauernd. Mhm. Aber dass die halt weiter entfernt oder näher an der Sonne entstanden sind, als sie heute sind und dann migriert sind ein Stück durch Sonnensystem. Und je nachdem, wie diese Art der Migration abgelaufen ist, hat es eben Auswirkungen auf die Anzahl und die Eigenschaften dieser Trojaner-Asteroiden, weil die halt dann unterschiedlich stark gestört werden in ihrer Dynamik. Also das, mit den Trojanern kann man wahnsinnig viel lernen und wir haben, wie gesagt,
aber zu welchen fliegen wir denn?
Ja, wir haben schon einen ganzen Schwung von den Dingern entdeckt, aber wir haben noch keinen aus der Nähe gesehen. Mhm. Und das wird Lucy jetzt ändern und der Name ist, also nicht, ist jetzt nicht zufällig der gleiche Name wie dieses berühmte Fossil. Mhm. Das kennt man sich ja auch, Lucy, dieser Australopithecus, Hominiden-Skelett auf jeden Fall, was ein Australopithecus, muss man gucken.
Irgendeine kleine Frau.
Australopithecus afarensis, ja, also das irgendwie eines der ältesten Hominiden-Skelette. Und die sagen halt irgendwie, dass auch die NASA eben, dass auch diese Trojaner quasi Fossile im Sonnensystem sind, und die will sich angucken. Und die Sonde wird 2021 starten und dann 2027 Eurybates, Polymele, Leucus und Orus angucken. Mhm. Also diese Trojaner heißen übrigens deswegen Trojaner, weil sie alle nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg benannt sind. Ja.
Also
die eine Gruppe,
eine Funktion würde damit gleichzeitig irgendwie, aber
nee, nein. Das ist mit den Trojanern, das ist wieder dieses ganze Nerd-Kram. Ja. Also die Trojaner gab es schon lange, bevor irgendwer den ersten Computer eingeschaltet hat. Mhm. Das hat nicht alles was mit Computer.
Ich dachte mit dem Trojanischen Pferd, weil daher kommt das ja mit dem.
Genau. Die waren so, wie gesagt, in dem Fall war die Klassik zuerst da. Okay. Und der erste, der war ein Heidelberger Astronom, Max Wolf, hat den ersten Trojaner entdeckt und hat ihn dann halt nach irgendeiner Figur der Ilias benannt. Und das hat sich dann eingebürgert und darum heißen die Trojaner jetzt dann eben alle nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg. Und diese ersten vier, das sind L4-Trojaner, also das sind welche, die vor Jupiter herlaufen. Wenn Lucy die angeguckt hat, fliegt sie zurück zur Erde, holt sich dort Schwung, das ist ein Swing-By-Manöver, fliegt dann wieder zurück zum Jupiter und dann zur L5-Gruppe, also zur anderen, die hinter Jupiter herläuft, und wird dort den Doppelasteroid Patroclus Minoetius angucken.
Wie lange ist denn das Ding dann unterwegs? Das ist ja jetzt nicht irgendwie mal schnell um die Ecke, oder?
Ja, wie gesagt, 2021 Start, 2027 die ersten vier Trojaner, dann wieder zurück zur Erde, dann wieder zurück zum Jupiter. Also wenn das alles so läuft, dann wird die schon Jahrzehnte oder länger unterwegs sein. Hm. Also das wird eine ziemlich coole Mission werden, wenn diese läuft, wie sie laufen wird. Und die zweite coole Mission, die weiß nicht, ob die fast noch cooler ist oder nicht, deswegen finden sie beide cool, das ist die Raumsonde Psyche.
Yeah.
Die wird 2023 starten und auch einen Asteroid anfliegen. Und dieser Asteroid heißt Psyche.
Ah. Ja.
Und das ist ein wirklich, ich wiederhole das Wort cool jetzt wahnsinnig oft, aber das ist wirklich cool. Das ist ein, ich bitte mir hier in den Kommentaren mir neue Worte.
Schnafte. Urst.
Schnafte.
Urst. Das ist alles Urst.
Urst. Urst. Urst. Urst. Urst. Das habe ich als Kind gesagt. Urst.
Ja.
Also wie auch immer, ich bleibe bei cool. Also dieser Asteroid Psyche ist cool. Der ist 250 Kilometer groß. Was ziemlich groß ist für einen Asteroid. Ja, es ist einer der größten Asteroiden in diesem Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter.
Mhm.
Ja, also der ist wirklich, da gehört er schon zu den, ich weiß nicht, zu den Top 10 wahrscheinlich, oder habe ich es nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall ist er wirklich einer der größten dort. Und das wirklich Bemerkenswerte ist, dass Psyche vermutlich komplett aus Metall besteht.
Aus was für Metall?
Das ist also Eisen und Nickel. Aha. Also das ist das. Wir wissen ja, dass das generell, also alle Asteroiden und alle Himmelskörper sind eine Mischung aus Gestein und aus Metall. Mhm. Ja, unsere Erde hat einen Kern aus Metall, aus Eisen und Nickel, der ist so groß wie der Mond innen drin. Also alle felsigen Himmelskörper haben metallische Kerne. Mhm. Und das liegt eben daran, dass die Asteroiden, aus denen die großen Planeten erst entstanden sind, auch eine Mischung aus Gestein, Metall und auch aus Eis sind. Also das wissen wir, dass das so ist. Aber normalerweise eben immer eine Mischung. Mhm. Und was man jetzt sich denkt, dass Psyche ist, wenn früher vor 4,5 Milliarden Jahren sich diese ganzen Asteroiden zusammengeballt haben, dann sind die irgendwann mal so groß geworden, dass sie in ihrem Inneren sehr heiß wurden. Weil je größer so ein Objekt wird, desto mehr radioaktive Elemente hat es drinnen. Mhm. Und die Zerfallswärme dieser radioaktiven Elemente, die erheizt eben das die Objekte auf. Das ist auch der Grund, warum die Erde innen drin noch so heiß ist. Ja. Und wenn die heiß genug sind, dann können sich die Körper differenzieren. Das heißt, dass, wenn das innen drin flüssig ist, vereinfacht gesagt, dann sinkt das Schwere in den Kern und das Leichte bleibt oben. Mhm. Du kriegst dann so ein Ding wie unsere Erde mit einem Kern aus Metall und einer Kruste aus Gestein. Genauso wie Venus und Merkur und Mars und die ganzen anderen Himmelskörper dieser Art, ja. Mhm. Haben alle einen Kern aus Gestein, einen Kern aus Metall und eine Kruste aus Gestein. Und genauso ist es auch bei den größeren Asteroiden. Also die haben auch angefangen, sich zu differenzieren. Und die haben aber nicht alle überlebt. Wir wissen, dass es in frühen Sonnensystem immer wieder zu Kollisionen zwischen größeren Objekten kam. Also es gab sehr viel mehr größere Objekte, Planeten, als wir heute haben. Also die Erde ist ja auch mit dem großen Mars, großen Ding kollidiert, wo der Mond entstanden ist und so weiter. Also da gab es mehrere größere Körper damals, die öfter zusammengekracht sind. Und man geht jetzt davon aus, dass Psyche ein Bruchstück so eines Protoplaneten ist, ja. Also wenn du jetzt schon einen Planeten hast, also einen Protoplaneten, der schon groß genug ist, um ausdifferenziert zu sein, du schon einen Metallkern habt und dieses Ding damit was anderes zusammenstößt, dann kriegst du eben Bruchstücke, wo eben ein Teil von der Kruste kommt, also Krustenbruchstücke quasi, die halt dann hauptsächlich Metall, Gestein enthalten und aber auch Teile des Kerns, die hauptsächlich, fast ausschließlich aus Metall bestehen. Und, Psyche ist, weil es gibt eigentlich keinen natürlichen Weg, wie sonst ein Objekt entstehen kann, ein so großes Objekt entstehen kann, das rein aus Metall besteht. Also Psyche muss der Kern eines ehemaligen Protoplaneten gewesen sein. Und das wollen wir uns durchaus gerne mal ansehen, wie sowas ausschaut, ja. Und deswegen wird diese Raumsonde Psyche dann 2023 starten, um sich mal diesen großen, 250 Kilometer großen Metallbrocken aus der Nähe anzugucken. Und das wird, glaube ich, wirklich cool, wenn man sich das anguckt, weil wir wissen jetzt durchaus schon doch Missionen genug darüber, wie so Himmelskörper aussehen, also wie irgendwie eisige Himmelskörper, wie Pluto aussehen, wie Asteroiden aussehen, wie Kometen aussehen, wie Planeten aussehen, wie Monde aussehen. Da haben wir schon genug gesehen, aber wie sieht ein Ding, ein 250 großes, Kilometer großes Metall Stück aus, das seit 4,5 Milliarden Jahren durchs Weltall fliegt. Wie sieht sowas aus? Was passiert dort an der Oberfläche und so weiter? Also sowas haben wir noch nicht gesehen und das wäre, glaube ich, ziemlich cool, wenn wir uns das näher angucken. Und das macht die NASA jetzt mit ihren beiden neuen Missionen Lucy und Psyche und ich finde das ziemlich cool.
Und die Finanzierung ist gesichert oder kannst du jetzt dazwischen kommen, dass irgendwie einer von diesen Bekloppten, die da jetzt im Weißen Haus sind, den Stein
ja, natürlich. Stoff zwischen die natürlich, das kann immer passieren. Also das natürlich, es kann ständig, solange das Ding nicht mit der Rakete ins All geflogen ist, kann immer irgendwas passieren. Also das ist ja schon oft genug passiert, dass Missionen abgesagt werden, auch noch, wenn sie schon ziemlich weit geplant sind. Aber das sind halt, bei der NASA gibt es halt auch immer so halt Unmengen Vorschläge für verschiedene Missionen, die, wo dann halt welche ausgewählt werden, wo die NASA dann sagt, okay, die wollen wir jetzt machen. Und die zwei sind halt ausgewählt, als wir wollen das machen und da gibt es halt noch ein Budget dafür und so weiter. Und wenn dann jetzt nicht mehr, gut, wenn halt Trump jetzt sagt, hier, wir sparen das alles ein, dann wird es eingespart, dann gibt es das nicht mehr. Also das kann nicht immer passieren. Aber ist zumindest etwas, ist nicht so einfach nur eine Idee, die halt irgendwann mal hatte, wir fliegen halt mal hin und gucken, wie das irgendwie funktionieren könnte, sondern das sind wirklich Missionen, wo gesagt wird, das ist das, was wir in dem Jahr machen wollen.
Kommen wir zurück auf die Erde. Neuseeländische Wissenschaftler haben nämlich was festgestellt, und zwar in den 60er Jahren hat James Bond mehr geraucht. Tatsächlich sind ein paar Wissenschaftler hingegangen und haben sämtliche James-Bond-Filme sich angeguckt und da im Wesentlichen auf Zigarettenkonsum geachtet. Und in den 60ern hat Bond noch selber geraucht, in den 90ern hat er damit aufgehört. In den 60er Jahren hat es 20 Minuten gedauert im Schnitt, bis er seine erste Zigarette angemacht hat im Film. Und in Casino Royale ist gar nicht geraucht worden. Allerdings kriegt er immer wieder Passivrauch ab. Und zwar bis in die späten 90er hinein, glaube ich sogar. Allerdings haben die Wissenschaftler gesagt, dass dadurch, dass er seine, also der Passivrauch kommt hauptsächlich, genau, der Passivrauch kommt hauptsächlich von den Frauen, mit denen er ins Bett geht. Und weil er die aber so häufig wechselt, wäre das wohl nicht so gesundheitsschädlich, was er da macht.
Es ist schon irgendwie ein bisschen
so Ig-Nobel-Preis-verdächtig, ne?
Ja und nein. Ich meine, es ist natürlich ist jetzt kein Ergebnis, das einen irgendwie überrascht, weil mittlerweile ist ja, glaube ich, irgendwie, da kommen noch Filme, wo du irgendwann rauchen siehst und wenn dann du irgendwie passiert, dann wird unmittelbar erschossen, nachdem er sich die Zigarette angezündet hat oder sonst irgendwas. Ich finde es halt immer so ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen, das wird scheinheilig, das ist das falsche Wort, aber eben, der James Bond, siehst du dann wieder 2,5 Stunden rumlaufen, wo die Leute abknallen.
Ja. Schwere Gewalt hat in den Filmen
Detail, aber eine Zigarette anzünden darf sie nicht sehen.
Schwere Gewalt hat über die Jahre zugenommen, schreiben sie. Ja, was ich auch immer sehr lustig finde bei so Filmen ist, ich glaube, es ist insbesondere bei amerikanischen Produktionen, der Typ flieht vor 87 Verbrechern, die auf ihn schießen und klaut ein Motorrad, hat aber noch die Muße, sich den Helm anzuziehen, bevor er losfährt. Da muss man darauf achten, das ist total absurd. Wenn ich ein Moped klauen würde, weil ich auf der Flucht bin, da wäre das Letzte, woran ich denke, ein Helm.
Ja, aber das ist halt, ich finde das auch ein bisschen, du kannst halt irgendwie, gerade mit James Bond, halt irgendwie 2,5 Stunden promiskutiven Sex und Gewalt und Mord und Totschlag, aber wehe dazu die Zigarette an. Also das ist halt, ja, man muss jetzt irgendwie nicht, wie gesagt, muss das jetzt nicht unbedingt irgendwie großartig Werbung jetzt überall, dass die Werbung für Zigaretten abgeschafft
haben wird. Haben Sie übrigens in 2 Bond-Filmen gefunden, ein Product Placement von Zigaretten, und zwar in Moonraker und in Lizenz zum Töten. Da gab es Zigaretten-Placement.
Aber ich sehe, dass man da, wenn es halt irgendwie um einen konkreten, gesagt, darum geht, wie man jetzt irgendwie mit halt irgendwie Werbung für Zigaretten und Rauchen und sowas umgeht, das ist schon okay, dass man das so macht, wie man es heute macht, aber jetzt irgendwie gerade in den Filmen, da ist es, das ist halt, ich verstehe das halt immer nicht, dass man sich da jetzt irgendwie gerade was das angeht, so ein Drama draus macht und den ganzen anderen Scheiß, der auch genauso wenig, den man sich genauso wenig zum Vorbild nehmen sollte, den halt.
Ja, stimmt. Ja,
kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, es überrascht mich jetzt nicht, dass es so
vielleicht
ist.
Also, vielleicht, weil es an jeder Ecke Zigaretten gibt, aber nicht unbedingt Schusswaffen.
Ja, die Bones nicht, aber.
Ja. Und wie es da aussieht, wo es die an jeder Ecke gibt, das wissen wir ja.
Genau.
Ja. Naja, jedenfalls, Sie haben noch so ein paar andere Sachen sich angeguckt, was denn noch, wer ihm denn das Rauchen ausreden wollte. Blofeld hat es mal versucht. Was, Blofeld? Ja, Blofeld hat in den 60ern Bond mit einem Röntgengerät nach Waffen durchsucht und gesagt, Sie rauchen zu viel. Spüren Sie nicht schon einen kleinen Druck auf der Brust? Ja, so viel zu James Bond. Ich hätte noch was zu Eiter zu erzählen.
Ja, mach nur. Also ich habe eh noch ein paar, du hast noch mehr Geschichte.
Schweizer Wissenschaftler, die haben halt Langeweile, Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, warum Eiter grün wird. Das liegt an einem Enzym namens Myeloperoxidase, das eine Säureattacke gegen Krankheitserreger fährt und davon werden die dann grün. Mehr habe ich da jetzt auch nicht zu erzählen. Ich wollte nur unbedingt mal Eiter in der Sendung haben, damit die Leute, die bei sowas empfindlich sind, jetzt irgendwie Herpes kriegen. Apropos Eiter. Herpes, zu Herpes habe ich auch noch was. Ja. Habe ich tatsächlich? Ja, genau, ich habe tatsächlich noch was zu sehr schön. Feinstaub, sie haben Feinstaub-Experimente gemacht und zwar...
Was von Feinstaub kriegst du Herpes?
So ähnlich, ja. Also deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass Feinstaub, der in die Lunge eindringt, in der Lage ist, Viren zu aktivieren, die sich da versteckt haben. Mhm. Also anscheinend verstecken sich Viren irgendwo im Körper, also verstecken sich vor dem Immunsystem.
In der Lunge. Das muss sie tot rauchen.
Genau. Und wenn du Nanopartikel, also Feinstaub, einatmest, scheint es sowieso, also das wussten sie schon länger, schreiben sie, auf das Immunsystem durchzuschlagen. Aber sie haben jetzt im Mausmodell die Theorie mit einem Herpesvirus in Lungengewebszellen getestet. So, und okay. Der Feinstaub war in der Lage, in der Maus den Herpes zu reaktivieren, also das Virus wieder zum Leben zu erwecken. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das bei Menschen ist. Da machen wir ja gerade ausgedehnte Feinstaub-Experimente in unseren Großstädten.
Das stimmt, ja.
Ja. Ekelhaft sowas alles. Hautkrebs habe ich auch noch.
Eiter, Hautkrebs, Herpes. Schöner Titel.
Stimmt, Eiter, Hautkrebs, Herpes. Aber erzähl du doch mal, vielleicht hast du ja noch irgendwas Freundlicheres.
Du wolltest, dass ich die Geschichte mit den Zeitkristallen erzähle.
Das hatte jemand geschickt, irgendwie, mit den Zeitkristallen das, und ich habe das gelesen, habe gedacht, kapiere ich nicht. Kapierst du das?
Ja, kapieren ist zu viel gesagt, aber ich habe es zumindest, glaube ich, so weit verstanden, dass ich zumindest vage erklären kann, was es ist, hier, was es da geht bei Zeitkristallen. Zeitkristalle klingt natürlich schon mal viel, viel dramatischer, als es jemals sein kann.
Voll geil,
also
klingt das.
Klingt nach Fantasy, Science Fiction oder irgendwas bei Perry Roden oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Dr. Who oder irgendwie sowas.
Commander Perkins, Dimensionsbrecher.
Genau. Ja, nee, aber so ist es natürlich nicht. Also Zeitkristalle, also, fangen wir mit normalen Kristallen an. Ja, also ein normaler Kristall ist ja eigentlich nichts großartig Geheimnisvolles.
Nö. Ja,
also das ist einfach halt ein Ding, wo die Atome halt in einer bestimmten Struktur, periodischen Struktur angeordnet sind. Mhm. Ja, also ein Kristall ist ein Objekt, das im Raum eine periodische Struktur hat.
Okay.
Und ein Zeitkristall ist eigentlich nur die Erweiterung dieses Periodizitätskonzept auf die Zeit.
Ah,
Die Idee stammt von Frank Wilczek, Physiknobelpreisträger. Und der hat gesagt, ich probiere es jetzt irgendwie ganz, ganz einfach zu erklären, weil kompliziert kann ich es nicht erklären, weil ich es nicht verstehe. Also es geht darum, dass du hast dann irgendwie hier, was diese Arbeit von den Wissenschaftlern von Universität in Maryland, glaube ich, war, die haben sich Ytterbium-Ionen angeguckt. Die halt also eine Kette von Ytterbium-Ionen, die sich, glaube ich, ihren Spin auf verschiedene Art und Weise verändern. Und die haben eben probiert, diese Veränderung, also die Dinger so anzuregen, dass sie sich quasi periodisch verändern. Ja, also das ist noch nicht das eigentliche Ding, ja. Mhm. Also das ist einfach, du hast quasi jetzt, dieses Ion, das ist zuerst so, dann ist es so, dann ist es so, dann ist es so und dann ist es wieder so wieder am Anfang. Und das geht immer so weiter. Das Ding ist, also du willst jetzt, damit du so einen Zeitkristall bekommst, erstens mal natürlich, dass diese Bewegung periodisch ist, also auch periodisch in der Zeit ist, dass du halt immer, genauso wie das Kristallgitter im Lauf des, über zu bestimmten Raum, zu bestimmten, nach bestimmten Abständen gleich aussieht, soll dieser Zeitkristall immer nach bestimmten Zeiten wieder gleich aussehen. Mhm. Und das Ganze soll, du willst, dass das Ganze in einem, im energetischen Grundzustand ist. Ja, also das soll quasi du sollst das so bauen, dieses System aus Atomen, Ionen, was auch immer, dass quasi diese periodische Veränderung in der Zeit der Grundzustand ist. Weil wenn es im Grundzustand ist, dann bleibt es im Grundzustand. Das ist die Definition von Grundzustand. Ja, also im energetisch niedrigsten Zustand. Mhm. Und das ist eben die Idee, die Wilczek da irgendwann mal 2012, glaube ich, postuliert hat, dass man eben so ein Ding irgendwie konstruieren kann, das eben im Grundzustand eine periodische zeitliche Veränderung durchmacht. Und dann ist es halt, könnte es halt eben im Prinzip beliebig lang so bleiben. Und was mir jetzt nicht klar ist, ist, ob das, was die jetzt gemacht haben, tatsächlich sowas ist. Ich glaube, ich habe in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, schon drin, dass es eben nicht der Grundzustand ist, sondern dass es eben ein gewisser angeregter Zustand ist, also es bleibt nicht ewig so. Also es ist jetzt, glaube ich, noch kein echter Zeitkristall und man weiß auch noch nicht wirklich, zu was das gut ist, wenn man sowas macht, was ist irgendwie natürlich taucht wieder das Wort Quantencomputer wieder irgendwo auf. Aber es ist auf jeden Fall interessant, also was da jetzt irgendwie rauskommt, ja, also was man da draus machen kann, ob man nämlich einen neuen Materialien draus machen kann. Aber im Wesentlichen geht es um Systeme aus Teilchen, die periodisch sich verändern und dann halt immer wieder quasi im Kreis, nicht im Kreis, aber du weißt, was ich meine. Also die halt irgendwie sich verändern und dann wieder so sind, wie sie am Anfang sind.
Ja, naja.
Wo du nach diskreten Zeitschritten hingucken kannst.
Diskrete Zeitschritte, dann, das ist ja was, genau, das kannst du mir mal erklären.
Und dann sieht's immer gleich aus.
Was heißt Diskretion eigentlich? Ich kenne das ja nur aus so einem moralischen Kontext her, weißt du?
Ja, diskret heißt einfach nur, wenn ich jetzt quasi eine Linie ziehe, dann ist die kontinuierlich.
Ja.
Und wenn ich anstatt der Linie einfach ganz viele Punkte nebeneinander mache, dann ist es diskret.
Ja, das habe ich aber trotzdem nicht verstanden.
Ja, vielleicht.
Tut mir jetzt
die,
aber leid.
Die Quantenmechanik ist diskret. Mhm. Also diskret heißt etwas kann so sein oder so sein oder so, aber nichts dazwischen. Kontinuierlich heißt, es kann irgendwas zwischen, also du hast quasi, nimm ein Intervall zwischen A und B. Mhm. Kontinuierlich heißt, das Ding, der Zustand kann irgendwas zwischen A und B sein.
Ja.
Und diskret heißt, es kann halt nur A oder B sein. Oder meinetwegen auch C, D, E und F irgendwo dazwischen. Mhm. Aber halt nicht irgendwas dazwischen, sondern nur bestimmte Punkte dazwischen. Das heißt diskret.
Lasse ich mir Quantenmechanik erklären. Vielleicht kommt da nochmal. Ich lasse mir übrigens wirklich Quantenmechanik erklären. Für einen Resonator. Aber dauert noch ein bisschen.
Ja, das ist jedenfalls, soweit ich hier diese Zeitkristalle verstanden habe. Man kann da sicher noch sehr viel mehr verstehen, aber das ist diese ganze Materialphysik, wie gesagt, die versteht sowieso
keiner.
Genau. Aber zumindest irgendwie, das klingt auf jeden Fall nach etwas, was tendenziell interessant ist und klingt doch vielleicht für sowas, wo es dann immer mal einen Nobelpreis geben könnte dafür, wenn das wirklich irgendwie noch tatsächlich funktioniert. Mhm. Also das, aber vielleicht haben wir intelligente Hörerinnen und Hörer, die uns das genauer erklären können.
Ja, dann immer ab damit in die Kommentare. Wir lesen das, auch wenn wir oft nicht reagieren.
Ja.
Hast du mitgekriegt, dass in der Türkei die Evolutionstheorie aus dem Schulunterricht gestrichen werden soll? Außerdem die Worte Säkularismus, Atheismus?
Ja, die hatte ich auch auf meiner Liste, diese Sache. Ja,
Wahnsinn, das, oder?
Ja, aber das ist halt das, ich habe gestern gerade, ich schreibe ja immer für die Wissenschaftsbeilage des Falter, also des Wiener Wochenmagazins, immer so eine Kolumne über Wissenschaftspolitik, und da habe ich gerade gestern die neue Kolumne geschrieben, und da ging es eben um, habe ich halt irgendwie, die, ich glaube, das Thema des Hefts ist die Realität. Und dabei halt irgendwie, das sind ja diese ganze Unsinn mit alternativen Fakten und Postfakten und so weiter. Ich meine, das ist das gleiche Unsinn, den Trump macht. Ja, also das ist irgendwie alles, jede Erwähnung von Klimawandel, von den Homepages löschen, und die Umwelt, die EPA, die Umweltschutzbehörde, darf jetzt nichts veröffentlichen, bevor nicht irgendwelche Politikkeines von Trump drüber geguckt haben. Also da gibt es quasi einen Political Peer Review für wissenschaftliche Arbeiten und so weiter. Also das ist halt, Das kommt halt raus, wenn du solche Leute, sei es jetzt eben hier in der Türkei oder in den USA, in Entscheidungsträgerpositionen.
Wobei das ja nochmal eine völlig unterschiedliche Qualität von Leuten ist, ne? Das ist, was da in der Türkei passiert, das ist ja religiöser Fundamentalismus. Also die Türkei ist gerade, und darum finde ich das letztendlich als Lehrstück ganz, ganz gut, was da passiert, oder ganz interessant, was da passiert. Die Türkei ist das Paradebeispiel dafür, warum man Religion oder überhaupt irrationalen Überzeugungssystemen keine Macht einräumen darf. Weil dann passiert genau sowas, was da gerade passiert.
Ja, aber ich sehe da jetzt keinen so wahnsinnig großen Unterschied zu dem, was Trump macht. Ich meine, es ist halt irgendwie nur, weil es
im Outcome nicht, aber die Motivation ist ja eine ganz andere, oder?
Also ich würde durchaus sagen, dass diese Geschichte mit Klimawandel und so weiter, das ist da ich glaube schon, dass da durchaus auch ist vermutlich die Religion nicht die Haupt.
Meinst du, das ist eine quasi religiöse Überzeugung bei Trump?
Das sowieso.
Ich glaube ja eher, der macht das einfach nur, damit er besser Geld verdienen kann.
Ich sage jetzt nicht, Trump ist der, also Trump macht es ja, ich habe jetzt generell von den ganzen Klimawandelsleugnern da in den USA gesprochen. Das sind ja die sind auch die Zielgruppen, die Trump da irgendwie zufriedenstellen will. Und das sind halt die halt generell irgendwie Wissenschaft ist Unsinn, und irgendwie Gott hat gesagt, irgendwie müssen wir uns die Erde untertan machen, und irgendwie wenn da ein Wissenschaftler kommt, der mir sagt, dass das nicht geht, dann also dass das die Evolution und Klimawandel und Urknall, und das ist ja alles eins, also diese Wissenschaftskritik. Also ich kann mir durchaus vorstellen, mein Trump hat ja nicht umsonst diesen Abtreibungsdings da unterschrieben, wo es darum geht, dass irgendwie keiner darf, NGOs kriegen und dann noch Geld, wenn sie irgendwie, kriegen kein Geld mehr, wenn sie irgendwo
Abtreibung im Ausland unterstützen oder sowas, ne? Ja,
genau. Oder generell einfach nur, sobald die irgendwo von Abtreibung sprechen, irgendwo, dann kriegen die kein Geld mehr. Also ich glaube schon, dass da so eine generelle halt irgendwie diese typische konservative christliche Sicht. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass die Religion überhaupt keinen Unterschied spielt, aber ich glaube, es ist jetzt auch kein so großer Unterschied, ob jetzt die Irrationalität aus der Religion oder aus irgendwas anderem stammt, wenn man irrationales Denken.
Ja, schon. Also wobei, wie gesagt, bei Trump unterstelle ich ja viel eher. Also es gab kürzlich in der Zeit einen sehr schönen Artikel, der hieß Der neue Ölmensch. Und die haben argumentiert, was ich sehr plausibel fand, dass Donald Trump und die Politik, beziehungsweise ja die Politik, die Donald Trump macht, Donald Trump selber und auch die Leute, die jetzt da mit ihm das große Geld verdienen, also die er da in sein Kabinett holt oder so, dass diese Leute in einer Denkweise verhaftet sind, wie sie im späten 20. Jahrhundert mal sinnvoll war, nämlich als wir uns noch keine Gedanken darüber gemacht haben, dass wir eigentlich einen endlichen Rohstoff haben, den aber benutzen, als wäre er unendlich vorhanden. Und das macht, finde ich, bei allem, was Trump da gerade so versucht, auch diese ganzen isolationistischen Sachen und so, das macht alles recht viel Sinn, finde ich. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass man Trump umstimmen könnte, indem man sagt, ja hier, wir haben was gefunden, da kannst du noch mehr Geld mit verdienen. Aber ich glaube nicht, dass man diese Mullahs da in der Türkei umstimmen kann, indem man sagt, hier guck mal, wir haben hier einen noch besseren Gott gefunden oder sowas. Also das meine ich so, also ich könnte mir vorstellen, dass der Trump mit sich verhandeln lässt. Die in der Türkei, die lassen nicht mit sich verhandeln. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also darum hebe ich so ab auf Religion und Nicht-Religion oder Religion, Quasi-Religion oder so. Natürlich, sobald es irrational wird, ist es irrational, das ist klar. Und im Ergebnis ist es sowieso identisch. Wobei ich mal glaube, dass die normalen Klimawandelleugner nicht bereit wären, für ihre Überzeugung zu sterben. Was echte religiöse Fundamentalisten sind.
Naja, im Wesentlichen tun, es ist halt, die, wenn halt die Klimawandelleugner das durchsetzen, was sie wollen, dann sterben sie. Das ist halt auf sehr, sehr hinausgezögertes Sterben oder halt irgendwie ein Sterben, wo sie halt irgendwie ihre Nachkommen oder sowas, ja. Also ist halt nicht so. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Aber wie krass das ist, echt. Ey. Evolutionstheorie soll raus und in die Schulbücher soll dann ein Ersatzkapitel mit dem Titel Lebewesen und Umwelt. Alle Hinweise auf Darwin sollen entfernt werden. Zusätzlich Begriffe wie Säkularismus, Wiedergeburt, Atheismus als problematische Überzeugungen und als Krankheiten eingestuft werden.
Tja, und dazu passt sehr schön eine Nachricht aus Wiener Neustadt. Da geht's um Schule und Lehrer. Ja, wir machen mal ein bisschen Lehrer-Bashing.
Immer doof. Ja,
also schöne Grüße an Matthias, Bettina, Richard und Markus.
Und Thomas?
Das sind alles Kollegen von mir, die alle Lehrer sind mittlerweile.
Also auch, ja. Thomas ist Kollege. Also
ja, kenne ich auch, ja, natürlich. Aber nee, also wie gesagt, Lehrer machen wunderbare Arbeit oder können wunderbare Arbeit machen.
Können.
Und die ich gerade genannt habe, machen alle wunderbare Arbeit. In dem Fall ging es jetzt um, dass die Frage, so normalerweise, wenn es jetzt irgendwie mit dem Unterricht evaluierst und so weiter, dann schaust du irgendwie, was machst du irgendwie mit störenden Schülern und wie kannst du irgendwie die Problemschüler, Problemkinder irgendwie inkludieren und was kann man noch ein bisschen machen, um den Unterricht weiterzumachen. Hier haben sich jetzt Leute von der Fachhochschule Wiener Neustadt angeguckt, die haben Schüler gefragt, was eigentlich Lehrer alles tun, um den Unterricht zu stören. Also, was halt Schüler daran stört, an ihren Lehrern, was die beim Lernen stört von ihren Lehrern. Ja, also zum Beispiel sagen die, was natürlich klar ist, was jetzt noch relativ logisch ist, dass halt irgendwie die Stimme und die Sprechart eines Lehrers, ja, für Ablenkung sorgen kann. Ja, ist die Stimme besonders schrill, wird darauf unbewusst der Fokus gelenkt, auch zu schnelles und undeutliches Sprechen vermindert die Konzentration. Das ist jetzt nicht überraschend. So die Frage, soweit ich weiß, ist irgendwie so eine Sprechausbildung ist irgendwie nicht Teil des Lehrerstudiums.
Glaube ich kaum, ja.
Wäre dann vielleicht, wenn das irgendwie, wie gesagt, das klingt logisch, also wäre es vielleicht auch durchaus sinnvoll, sich sowas mal zumindest irgendwie kurz anzugucken im Studium, wie man dann spricht. Aber interessant fand ich auch, das wusste ich auch nicht, das dürfte in Österreich sein. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland anders auch so ist. Team Teaching, wo mehrere Lehrer anscheinend in der Schule und in einer Schulstunde aktiv sind. Ich weiß nicht, ob sowas, das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Österreich gibt es anscheinend in manchen Schulen. Und da wird gesagt, dass es eben anscheinend auch Probleme ist, ja, weil dann, wenn die Lehrer sich mit sich selbst unterhalten, beiden Lehrer, dann ihre nehmen das die Schüler als Störung wahr. Ja, und
beziehungsweise finden die das dann so interessant, dass sie sich nicht mehr um ihren eigenen Kram kümmern.
Das auch. Ne? Oder wenn halt die Lehrer quasi ihnen, was hier auch steht, besonders unangenehm fällt den Schülern auf, wenn Lehrer zwar zu ihnen sprechen, sich dabei jedoch abwenden, beim Fenster hinausschauen oder Papiere ordnen. Was ich auch klar finde, was natürlich auch ist, hier, wenn die Lehrer diese bei dem Teamteaching sich nicht mit absprechen, also einfach quasi schlecht vorbereitet sind, logisch, oder wenn die Lehrer gewechselt werden, recht oft, wenn man sich da immer neu einstellen muss, und zu schnelles und rastloses Umherwandern im Klassenzimmer und zu große physische Nähe. Ja, also vielen Schülern ist es unangenehm, wenn sich ein Lehrer und eine Lehrerin von hinten über sie beugt, sich an ihren Tisch lehnt und sich da drauf setzt. Also
das haben wir kann ich auch nicht. Ja. Ich habe auch einen Kollegen, der ist immer, wenn er mit einem spricht, steht der so 30 Zentimeter von einem entfernt. Das macht mich wahnsinnig. Ja.
Ja, und dann eben auch irgendwie zu dieser persönlichen Zone zählen sie die Schüler auch ihre Utensilien, die ihrer Meinung nach für Lehrer tabu sein sollten und so weiter. Mhm. Also das eigentlich ist das logisch, also dass das gleich in dieser Umfrage auftaucht, heißt ja, dass das dann vorkommt. Und das wundert mich dann doch oft, dass Lehrer das machen. Also
ja, dass es so gehäuft vorkommt, dass überhaupt drüber geredet werden muss. Ja, ja. Oder drüber geredet wird, ja.
Und dann gibt es tatsächlich im Affekt geäußerte Beschimpfungen, wie du bist ja blöd oder aus dir wird ohnehin nichts. Gibt es anscheinend auch. Also,
das würde ich allerdings auch als Störung empfinden.
Ja. Also es ist anscheinend, ich fand das interessant, ich nehme nicht an, dass es die erste Studie dieser Art war, aber ich fand es interessant, dass das halt wirklich mal aus dieser Perspektive betrachtet wird. Dass halt nicht nur immer die Schüler, die sind, die den Unterricht stören, sondern dass auch das, was Lehrer machen, jetzt abgesehen von schlecht vorbereitet sein oder halt einfach langweiligen Unterricht machen, sondern einfach halt die Art und Weise, wie Lehrer sich verhalten, dass das eben auch Einfluss auf die Art und Weise hat, ob Schüler quasi gut im Unterricht sind oder nicht. Das fand ich interessant und finde, das sollte durchaus auch noch stärker berücksichtigt werden bei der Ausbildung und bei der Umsetzung. Aber gut, da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die stärker berücksichtigt werden sollten und die halt dann...
Zum Beispiel ihnen beizubringen, wie man mit Schülern umgeht, weil alle Lehrer, die ich kenne, sagen, ja, habe ich auf der Uni nicht erklärt gekriegt.
Ja, also wie gesagt, Lehrer sollten bestbezahltesten Job sein mit dem höchsten Ansehen, die wichtigsten und so weiter. Aber genau. Und vor allem dann haben wir auch, ich glaube, da würden wir sehr viele Probleme, die wir heute haben, nicht haben, wenn das so wäre. Mhm. Weil natürlich dann je besser die Schüler aus den Schulen kommen, je intelligenter sie da rauskommen, je mehr sie gelernt haben, desto weniger Probleme gibt es später generell in allen Bereichen. Ja, und aber das ist halt, ja, dann da. Frag mich nicht, warum das nicht passiert.
Weil es bisher für diejenigen, also das System, das wir haben, hat für diejenigen, die es ändern müssten oder die es ändern könnten, ja gut funktioniert. Darum haben die überhaupt kein Interesse daran, das System zu ändern. Da habe ich mich schon mit wirklich sehr klugen Menschen drüber auseinandersetzen müssen, die gesagt haben, wieso, funktioniert doch super, das dreigliedrige Schulsystem. Sagte der Gymnasiast, der hinterher einen guten Studienplatz hatte und so. Das ist, aber genauso, ich glaube deswegen, das kommt nur daher.
Ja, guck, ich glaube, jetzt Ende Februar halte ich einen Vortrag in der Schule in Österreich bei einem Kollegen von mir, der auch Astronomie gemacht hat und jetzt Lehrer ist. Vielleicht hat der da ein paar erhellende Erkenntnisse.
Apropos Österreich, was ist denn eigentlich in deiner Heimatstadt Krems los?
Wieso? Ist wieder was passiert?
Ist wieder was gefunden worden.
Was denn?
Eine mittelalterliche Hafenanlage.
Ach ja, richtig. Ja, wie gesagt, in Stein.
In Stein, genau. Ja. Ja, das fand ich, ist das, woher kommt das? Ich habe irgendwie das kann natürlich jetzt selektive Wahrnehmung sein, weil ich weiß, dass du aus Krems kommst und regelmäßig mit dir Sendungen mache, aber ist da irgendwie was Besonderes? Also ist das die älteste Siedlung in Österreich oder sowas?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, Krems ist schon eine alte Siedlung. Also ich meine, die Stadt selbst ist urkundlich erstmals erwähnt 995, also ein Jahr früher als die erste urkundliche Erwähnung von Österreich. Also ist doch schon. Und aber die Venus von Willendorf ist da ein paar Kilometer ein Stück weit weggefunden worden. Ja, also das ist halt, da gab es halt, die ist ja auch eins von den ältesten. Dann gab es auch noch die Venus vom Galgenberg, die noch ein paar tausend Jahre älter ist und auch dort gefunden ist. Also da wohnt halt wirklich schon immer Leute. Also es kann man da tendenziell auch viel finden. Und warum die jetzt was gefunden haben, ich meine, jetzt wird momentan dort gerade ein großes neues Landesmuseum, glaube ich, gebaut und da haben die halt ein halbes Stadtviertel irgendwie aufgebaggert und da findest du natürlich was, ja. Und das liegt halt direkt an der Donau. Überraschend, also ziemlich genau dort, wo jetzt auch die Anlegestelle für die ganzen Donaukreuzfahrtschiffe ist.
Ach. Dort, scheint schon immer eine gute Stelle gewesen zu sein. Ne? Ja, also zumindest im Mittelalter zuletzt.
Ja. Genau, und da haben die jetzt eben dort dieses Museum hingebaut. Ich finde es auch schön, wenn du jetzt irgendwie, du warst ja noch nie in Krems, fahr mal hin, dort, du trinkst ja sogar einen Wein, da kommt der Wein her, den du nicht aussprechen kannst.
Den Veltliner.
Genau der. Und wenn du da bist, sag mir Bescheid, dann gehe ich mit dir zu den Heurigen und bestell den Wein, bevor du verprügelt wirst von den Winzern.
Wie sprichst du den dann aus?
Das ist der grüne Veltliner.
Ach du, der Veltliner.
Nein, egal. Die sind Touristen gewohnt dort.
Genau.
Die sind Touristen.
Geben Sie mir mal was von dem Wein da.
Genau.
Ein Viertel Grünwein, bitte.
Ja, eine Schorle, was du, das ist ganz genau.
Komm, wo wir bei Alkohol sind, machen wir mit Drogen weiter.
Nee, ich wollte doch kurz abschweifen, weil mit Abschweifen noch nicht fertig. In Österreich, wenn du sagst, das Wort Stein oder Kremsstein sagst, denkt jeder sofort ans Gefängnis. Mhm. Weil es ist eins von zwei Hochsicherheitsgefängnissen in Österreich. Also wirklich alle, die irgendwas Fieses gemacht haben in Österreich, wirklich ganz fiesen Sachen. Der Typ, der seine Kinder geschwängert und in den Keller gesperrt hat und alles. Die sitzen alle dort.
Ja. Ja,
alle in Krems. Und das Tolle ist, also dieses Gefängnis ist halt wirklich mitten in der Stadt. Und natürlich, wenn du merkst schon, dass es da ist, aber es ist jetzt so, also der Teil, wo das Gefängnis ist, das ist jetzt eigentlich so der einer der kulturell das kulturelle Zentrum quasi von Krems. Da ist die große, die Kunsthalle von Krems und das Karikaturenmuseum. Dort ist eben diese Anlegestelle, die sie neu gebaut haben, wo halt die ganzen Touristen ankommen, wo die tolle irgendwie neue Lokale sind, irgendwie ein Weinlokal direkt am Eingang zwischen der Steiner Altstadt und der Kremser Altstadt. Dort bauen sie jetzt eben das neue Museum hin. Also der Campus von der Uni Krems ist dort. Also das ist Gefängnis, ist halt quasi, ich finde es halt so interessant, das ist wirklich, da sitzen die ärgsten Leute, Verbrecher von ganz Österreich, mitten in einem riesen Kulturviertel in der Stadt. Die haben,
um die noch zusätzlich fertig zu machen, weil die nicht raus dürfen.
Das weiß ich gar nicht, ob das da zusätzlich ist, aber ich nehme halt einfach an, dass das früher halt, wenn ich mich meiner Kinder erinnere, war da halt in dem Viertel nicht wirklich was los und da war halt wahrscheinlich erstens mal Platz, halt irgendwie was hinzutun und dann vermutlich auch eben, um diesen Ruf quasi ein bisschen wegzukriegen, hat man sich wahrscheinlich besonders viel Mühe gegeben, dort eben das hinzutan. Also das, wie gesagt, wenn du mal nach Krems kommst, dann guck dir das, geh da auf jeden Fall dorthin und guck dir das alles an, weil da geht's. Da hast du Kultur und Wein und mittelalterliche Hafenanlagen.
Kultur, Wein und Mittelalter und Verbrecher.
Genau, ja, die kannst du nicht angucken.
Spannung, aber sozusagen.
Die kannst du nicht angucken, aber die sind auch dort, ja.
So, jetzt aber Drogen. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, warum LSD so lange wirkt. Du kennst das, ne? Du schmeißt einen Trip und dann...
Hab ich noch nie gemacht.
Ja, wie erkläre ich das denn jetzt? Ihr kennt das. Also LSD wirkt aber witzig lang. Du nimmst das und hast dann Wirkzeiten von irgendwie was zwischen 12 und 16 Stunden. Die du eine Wirkung spürst. Also nicht, natürlich jetzt nicht so volle Breitseite, dass du 15 Stunden halluzinierst oder sowas, aber es hält sehr, sehr lange an. Mhm. Und es hält vor allen Dingen wesentlich länger an, als die Substanz im Blut nachweisbar ist. Und da wusste nie jemand so genau, woran das denn liegt. Also sie wussten, LSD dockt an die Serotonintransmitter an. Aber was es da anrichtet, haben sie jetzt gerade erst rausgefunden. Und zwar haben sie gesehen, dass dieses Molekül, also das LSD-Molekül, sich verkantet im Rezeptor als erstes und danach klappt der Rezeptor da einen Deckel drüber.
Müssen noch viel Butter essen, damit es
genau. Also es verkantet sich und es kommt ein Deckel drauf und es dauert halt ewig, bis entweder die Synapse das einfach abgebaut hat, weil es wird ja dann irgendwann, baut sich da ja alles ab, das abgebaut hat, oder aber das LSD den Deckel aufgesprengt hat. Mhm. Was ich irgendwie ganz witzig finde. Was das nutzt, weiß ich jetzt noch nicht. Sie sagen, also sie könnten damit, also LSD ist ja durchaus ein Medikament, ne? Also man, es gab ja früher sehr gute Erfahrungen in der Psychotherapie mit LSD. Das ist ja dann nur sehr in Verruf gekommen, sodass du jahrzehntelang keine Forschung betreiben konntest daran. Und das hat ja jetzt gerade wieder angefangen, dass mit LSD Forschung betrieben wird. Und sie sind da zuversichtlich, dass sie die Wirkdauer dadurch verkürzen können. Weil sie benutzen es wohl, steht da in dem Artikel, bei Clusterkopfschmerzen und halt bestimmten psychiatrischen Erkrankungen. Ja.
Ich habe hier noch eine Meldung, bei der ich nicht weiß, ob wir die schon hatten. Ich habe die in einer Liste gefunden. Es ist normalerweise nicht die Art von Meldungen, die ich normalerweise in einer Liste habe, weil es da auch wieder um Psychologie geht. Das machst normalerweise immer du. Mhm. Da geht es darum, vielleicht hatten wir das letzte Woche und ich habe es irgendwie einfach nur mal so gespeichert gehabt, um die Frage, dass wenn du dich oft im Ausland aufhältst, wirst du unehrlich. Haben wir die Geschichte schon?
Nee. Nicht? Super.
Also das ist eine Studie von der Columbia University.
Grenzregionen aufgepasst. Ja.
Fremde Länder zu bereisen macht uns nicht nur kognitiv, sondern auch moralisch flexibler und sorgt dafür, dass wir es mit der Wahrheit nicht mehr ganz so genau nehmen. Mhm. Also die haben in 8 Studien mehr als 2200 Probanden untersucht und haben Studenten unter anderem, das ist ein Beispiel jetzt hier, vor und nach Auslandssemestern an verschiedenen Tests teilnehmen lassen, ja, und haben zum Beispiel mussten sie auf einem Computer Rätsel lösen und dann danach, also die hat keiner überprüft, hat schon mal überprüft, aber wurden halt nicht gesagt, dass sie überprüft werden, und danach mussten sie sagen, wie viel sie richtig gelöst haben oder nicht. Mhm. Und eine der Aufgaben war tatsächlich unlösbar, aber es gab genug, die gesagt haben, sie haben sie gelöst, was dann deutlicher Hinweis darauf war, dass sie gelogen haben.
Geil.
Und dann haben sie geguckt, die haben das quasi vor dem Auslandsaufenthalt gemacht und nach dem Auslandsaufenthalt und haben festgestellt, dass sie die Studenten das nach dem Auslandssemester deutlich häufiger gelogen haben als davor. Ja, und dann gab es auch noch hier, also ein anderes Studie war, wo sie einen Aufsatz über ein Land schreiben mussten, das sie schon mal besucht haben. Und nachdem sie diesen Aufsatz geschrieben haben, haben sie bei einem Würfelspiel mit Versuchspersonen deutlich häufiger geschummelt als eine Vergleichsgruppe, die halt einfach über ihr Heimatland oder einen Besuch im Supermarkt geschrieben hat. Ja, und der Effekt war umso stärker, je mehr unterschiedliche Länder eine Person bereits bereist hat. Die Dauer spielt keine so große Rolle.
Aber warum das so ist, haben sie nicht, oder? Weil, also, ich würde jetzt als erstes denken, ja gut, wenn ich im Ausland bin und mich einer fragt, wo kommst du her und was arbeitest du, kann ich halt jeder sein und alles machen.
Also die sagen und, hier so, die entkräften hier zuerst eine These, auf die ich nie gekommen wäre. Sie schreiben hier, dass der Hang zum Schummeln in erster Linie Reisen in Länder mit hoher Korruption geschildert ist. Mhm. Glauben die Forscher nicht. Also das ist quasi ein schlechtes Beispiel, dass du irgendwie alle oder korrupte Leute im Ausland siehst und dann irgendwie denkst.
Nee, ich hätte jetzt eher gedacht, weil du jede beliebige Geschichte erzählen kannst, die zunächst mal schwer zu überprüfen ist. Und darum gewöhnst du dich halt dran, dumm Zeug zu schwätzen.
Nee, also die sagen, sie haben bei den Studien keinen Hinweis auf die Zustände im Herkunftsland. Also das war kein Einfluss gehabt. Aber sie vermuten, dass es der Kontakt mit einer Vielzahl von Wertvorstellungen ist, der den moralischen Kompass im Lauf der Zeit aus dem Tritt bringt.
Ah ja.
Vermuten die.
Ja, cool.
Ja, also.
Ach, schöne Studie, dass ich die nicht gefunden habe. Das ist ja furchtbar.
Tja.
Wo haben wir es denn? Hier. Sport. Kommen wir zum Sport. Also wir wissen ja alle, dass 150 Minuten moderates Training pro Woche gesund sind. Sprich an 5 Tagen die Woche 30 Minuten zügig spazieren gehen reicht schon, um sein Leben signifikant zu verlängern. Jetzt haben australische Wissenschaftler mal geguckt, wie ist es denn eigentlich mit Leuten, die keine Zeit haben, sowas zu tun? Also es gibt ja sehr viele, die haben montags bis freitags absolut keine Zeit. Mhm. Beziehungsweise man hat schon Zeit, aber irgendwann ist auch mal gut und man will einfach nur noch sich hinsetzen, noch was essen und vielleicht schlafen gehen. Diese Leute gehen dann am Wochenende trainieren und trainieren am Wochenende sehr viel, weil Samstag und Sonntag haben sie Zeit. Stellt sich raus, wer nur am Wochenende diese 150 Minuten Training macht, senkt sein Sterberisiko trotzdem um 30% gegenüber denjenigen, die gar nichts machen. Immerhin.
Ja, also gesagt, was machen
viele Daten ausgewertet, über 60.000 Erwachsene die wurden zwischen 1994 und 2012 zu ihren körperlichen Aktivitäten befragt und Gesundheitszustand wurde erfasst. Also auch wieder so eine Kohortenstudie wahrscheinlich irgendwie. Insgesamt verstarben im Laufe der Erhebung 8.800 Personen. Das finde ich immer so schön. So, wo man, ja.
Ja, und wenn ihr Sport macht, egal unter der Woche oder am Wochenende, dann hört dabei Podcasts, weil ich muss jetzt hier noch die Eigenwerbung unterbringen.
Hattest du noch gar nicht? Stimmt, hast du nicht mal, du hast lange kein Buch mehr geschrieben und beworben, was ist los mit dir?
Das machen wir in der nächsten Folge, wenn mein neues Buch erscheint im März, dann können wir dann noch gezielte Werbung machen.
Die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es einen neuen Podcast gibt, den ich gemeinsam mit 2 Kollegen aus Jena jetzt produziere. Also eigentlich sind wir da schon seit letztem Jahr im Frühjahr dabei und jetzt aber erst jetzt dazu gekommen, das ganze Ding irgendwie zu veröffentlichen. Dieser Podcast trägt den wunderschönen Namen Die 3 Formeltiere.
Die 3 Formeltiere.
Ja, und das hat, ich frage mich gerade, den hat, glaube ich, Johannes erfunden, Johannes Kretschmer, den einige kennen werden, Informatiker aus Jena, den sie einige als Comiczeichner kennen werden, oder vermutlich die meisten als Comiczeichner kennen werden, der macht unter Beetle Bum.
Der macht schöne Comics. Genau. Ja.
Genau, ja. Also da werden die meisten kennen. Und der ist eben mit dabei und dann Franziska. Die ist eine Bioinformatikerin von der Uni Jena und hat auch irgendwie einen Blog auf Science Blogs und wir 3 haben uns überlegt, irgendwie schon wollten wir einen Podcast machen und irgendwer kam auf die Idee, dass ich glaube, Johannes kam auf die Idee, dass die 3 Formeltiere zu nennen. Also es ist im Wesentlichen jetzt kein wahnsinnig innovatives Konzept. Also im Prinzip geht es darum, dass wir 3 sitzen um den Tisch und quatschen über Wissenschaft.
Ja, aber immerhin.
Der Aufhänger ist halt quasi immer eine Formel.
Das wirst du mir hier abtrünnig, ne?
Bah. Ja, der Aufhänger ist halt quasi immer eine Formel, so wie halt, darum heißt er die 3 Formeltiere. Also der ersten Folge, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist die Formel der goldene Schnitt. Und dann erzählt halt ich, was der goldene Schnitt in der Astronomie zu tun hat.
Macht Beetlebum denn dann dazu auch immer zu jeder Folge ein eigenes Episodenbild? Ich bitte darum. Der soll zu jeder Folge ein eigenes Bild zeichnen. Das fände ich so geil.
Ja, wer auch, aber
sag dem das.
Wir haben schon gesagt, also wir hat zumindest das Logo gezeichnet.
Aber der soll zu jeder Folge ein eigenes Bild. Das ist so cool, wenn man zu jeder Folge ein eigenes Bild hat. Das ist toll. Ich hätte sowas ja auch gern, aber ich habe gar nichts.
Ich werde es ihm mitteilen. Und wie gesagt, dann gibt's halt immer Bioinformatik und wir machen halt irgendwie, wir sind so abgesehen von mir.
Hast du gerade Bioinformatik gesagt?
Bioinformatik. Ach, es gibt Bioinformatik, okay. Informatik und eben Astronomie. Und es ist halt irgendwie abgesehen von mir, haben Franzi und Johannes eben noch keine große Podcast-Erfahrung und ich habe keine große Erfahrung, was das geht in der Produktion vom Podcast. Also ich habe das mit drei Mikros und allen. Also die ersten Folgen sind vielleicht noch ein bisschen holpelig. Mhm. Holprig.
Doch, für unsere asiatische Hörerschaft holprig.
Ich überlege gerade, was das zweite Wort war, das mir gerade in die Quere kam. Also ein bisschen holprig und unfokussiert, aber das wird im Laufe der Zeit besser, hoffe ich mal.
Ja, das ist
und
so.
Wie gesagt, also es gibt eine Homepage, formeltiere.de, wo ihr euch das gerne alles runterladen könnt und so weiter. Es gibt es auch bei iTunes und wie gesagt.
Wie oft veröffentlicht ihr?
Momentan einmal pro Monat, mehr schaffen wir nicht. Klar. Also wir treffen uns, deswegen wir haben ja irgendwie alle noch irgendwie andere Sachen zu tun.
Das sollte kein Vorwurf sein. Ich finde es nur wichtig, mehr oder weniger regelmäßig zu veröffentlichen, beziehungsweise so zu veröffentlichen, dass die Leute, die das hören, sicher sein können, dass in absehbarer Zeit noch was kommt.
Das ist also wir haben jetzt auch schon einen Schwung Podcast quasi auf Lager. Also das war auch der Plan. Wir wollten, haben einfach mal so lange Podcast aufgenommen, bis wir das Gefühl hatten, jetzt läuft es einigermaßen.
Ah, ja.
Und wir fangen erst dann an zu veröffentlichen, wenn wir das Gefühl haben, das geht jetzt. Und das haben wir schon in einer gewissen Vorlauf an Folgen, die wir dann halt, also da sollte eigentlich mit diesem einmal pro Monat auf jeden Fall passen. Und je nachdem, wie gut es ankommt, wird es dann halt dann entsprechend mehr werden oder weniger. Ich kann auch sein, dass es überhaupt nicht ankommt. Also wie gesagt, es gibt es bei iTunes, könnt ihr dort abonnieren und bewerten, Möglichkeit auch. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wo macht man Podcast? Dass du irgendwie, zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen, ich habe den Podkicker auf Android, wenn ich da jetzt einfach in der normalen Podcast-Suche Formeltiere eingebe, dann finde ich nichts. Da muss ich wirklich speziell auf irgendwie iTunes, Such bei iTunes, dann findest du es so. Also gibt es auch irgendwie andere Dokumente, wo man das irgendwie anmelden muss oder sowas?
Ich habe bei iTunes
eingetragen.
So wie ich das verstanden habe, bedienen sich sowieso die meisten bei iTunes. Wie lange ist das schon online? Also seit wann ist das?
Das ist seit letzter Woche, glaube ich, habe ich das da eingetragen.
Und seit wann ist bei iTunes zu finden? Also wann hat iTunes zurückgemeldet?
Das ist auch seit am 25. glaube ich.
Vielleicht brauchen diese anderen Dienste ein bisschen.
Ja,
aber kann sein. Sonst weiß ich nicht. Was sagt denn Podkicker? Hast du da mal geguckt? Also
ich glaube, das wird irgendwie Hände. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich habe es dann auf jeden Fall gefunden, indem ich einfach über iTunes. Du kannst ja bei der Suche einfach iTunes anklicken.
Ach so.
Und nicht das eine, dann findest du das auch. Aber
keine Ahnung.
Früher oder später werden sie Leute schon finden. Also wie gesagt. Abonniert ihn bei iTunes, bewertet ihn, erzählt es weiter, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, bitte nicht weiter erzählen. und ja,
also so, das ist aber jetzt genug geworben.
Ja. Und die andere Werbung kann ich dann wieder machen.
Achso, ja.
Das ist einfach nur, wir haben jetzt mit den Science Busters wieder unsere Wissenschaft von Game of Thrones Premiere demnächst, Vorpremiere.
Oh, wo denn?
Am 24. Februar ist die erste Vorpremiere in Melk. Das ist auch in der Wachau in Österreich. Mhm. Da ist quasi also nicht die offizielle Premiere, sondern halt die Vorpremiere. Da geht es halt irgendwie Wissenschaft von Game of Thrones mit mir, Martin Puntigam, Martin Moder, Biologe und Science Slammer und Lisa Oberzaucher, auch Biologin und Ig Nobel-Preisträgerin. Und wir machen da halt irgendwie Wissenschaft von Game of Thrones. Dann 27. 28. sind zwei Vorpremieren in Innsbruck. Und die offizielle Premiere ist dann am 2. März in Wien. Und Termine auf meiner Homepage sciencebusters.at wollte ich nur Bescheid sagen, dass es irgendwie hier jetzt Wissenschaft von Game of Thrones, an der wir lange gearbeitet haben, kommt jetzt endlich auf die Bühne. Und es wird cool. Es gibt was zu essen, es gibt Feuer, es gibt Eis, es gibt alles.
Kommen wir zum Wetter.
Wetter gibt es auch.
Wir können jetzt den Klimawandel übrigens, den können wir jetzt freudig umarmen und willkommen heißen. Wir finden das jetzt ab sofort können wir das offiziell total super finden mit dem Klimawandel, weil wir nämlich in den gemäßigten Breiten leben. Für die gemäßigten Breiten ist das mit dem Klimawandel gar nicht so schlimm. Was passieren wird, Modell natürlich, ne, wir wissen es nicht 100% oder nicht genau, bis 2100, also die Wissenschaftler haben halt mal einen mäßigen Klimawandel mit 4,5 Grad Erwärmung bis 2100 zugrunde gelegt. Was ich schon eine ziemlich krasse Zahl finde. Und haben dann mal ihre Maschinen da laufen lassen. Dabei ist rausgekommen, dass die milden Tage zunehmen. Ein milder Tag ist, warte mal, wo war die? Jetzt habe ich sie mir hier. Wo waren denn? Milde Tage.
Nicht so wie jetzt.
Nee, nicht so wie jetzt. Milde Tage sind, ich finde es jetzt gerade nicht hier in den Notizen, milde Tage, also nicht zu warm, nicht zu kalt, irgendwas zwischen 15 und 30 Grad, geringe Luftfeuchtigkeit und weniger als 1% Niederschlag. So. Mhm. Oder weniger als 1 Millimeter Niederschlag. Das ist dann ein milder Tag. Und hier in Deutschland zum Beispiel, also in den gemäßigten Breiten, da werden wir bis 2015 zwischen 10 und 15 milde Tage mehr im Jahr haben. Ja, also Klimawandel kann kommen. Ja, aber das sind jetzt allerdings Frage, amerikanische Wissenschaftler, die das bekannt gegeben haben.
Ist halt die Frage,
haben.
Wenn wir 10 milde Tage mehr haben, aber irgendwie 250 beschissene Tage mehr, dann ist das ja auch nicht unbedingt.
Aber wir erinnern uns nur an die Milden. Du weißt doch, wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ja, ja.
Außerdem sind es amerikanische Wissenschaftler gewesen, die das festgestellt haben wollen und aus Amerika. Also, die sind alle diskreditiert, ne?
Die sind alle eingesperrt. Genau.
Die, ja, es ist doch jetzt aber echt blöd, ne? Jetzt muss man echt aufpassen, dass man da nicht irgendwie Propaganda auf den Leim geht, ne?
Wahrscheinlich, ja. Und von, ja, klar, musst du irgendwie aufpassen, du hast ja gerade in den letzten Tagen Unmengen irgendwelche Geschichte gelesen von irgendwelchen Wissenschaftlern, die halt dann alle irgendwie, die gerade unterwegs waren und nicht wieder zurück können, ja, oder halt Hölle. Irgendwie ein Stipendium bekommen haben und eine Stelle bekommen haben und nicht einreisen können.
Das
und
ist so echt weiter. Krank alles.
Ja.
Hautkrebs hatte ich noch im Angebot, ne?
Ja, ich habe auch noch. Hast du noch
Hautkrebs?
Ich habe die Forscherschufen Mischung aus Mensch und Schwein.
Yes! Mhm. Endlich, Hybridwesen.
Chimären.
Und irgendwann schenkt der Führer den Klonen eine Stadt. Gab's mal so ein Lied von Extra Breit.
Ja, nicht Hybrid, sondern Chimären heißt es gleich offiziell.
Stimmt, Hybriden also konnten sich nicht fortpflanzen, ne? Genau.
Genau. Also es geht hier um Stammzellenforschung, ja. Also Stammzellen geht ja darum, dass du eine Zelle, aus der dann irgendwas werden soll.
Alles werden kann, was es im Körper gibt.
Genau. Und das war halt anscheinend, ich kenne mich da nicht genug aus in der Biologie, aber auf jeden Fall war es anscheinend früher schwierig, aus einer Stammzelle quasi in einer Petrischale, also einfach im Labor, so eine spezialisierte Zelle zu machen. Also wirklich quasi halt so, wie heißt das nicht, in vitro, sondern wie ist das Gegenteil von in vitro? Im Labor halt.
In Petri, ja, aber ja.
Genau. Also hat nicht geklappt. Und was sie deswegen machen, ist, sie nehmen die Stammzellen und stecken die jetzt in Tiere, vereinfacht gesagt. Und dann funktioniert es besser. Also die haben zuerst angefangen, indem sie Rattenstammzellen in Mäuseembryos eingepflanzt haben. Und sie haben das Embryo genommen von der Maus und haben dann zum Beispiel der Maus irgendwie genetisch ausgeschaltet, dass der Mäuseembryo ein Herz baut. Mhm. Und haben dann da die Rattenstammzellen reingetan und dann ist da eben ein Rattenherz gewachsen. Ja, also konnten dann quasi im so halt die Organe quasi in der Maus züchten. Und jetzt haben sie das Ganze dann eben, Wissenschaftler, die sind aus Kalifornien, die haben das jetzt probiert mit menschlichen Zellen in Schweineembryos. Ja, also haben Schweineembryos in einem frühen Entwicklungsstadium genommen und die mit menschlichen Stammzellen behandelt und dann 3-4 Wochen lang geguckt, was passiert.
Ja.
Um zu schauen, ob sich dann eben diese Zellen irgendwie mischen und das Ergebnis ist, dass der Beitrag menschlichen Gewebes am Schweineembryo im Verlauf der Frist relativ gering blieb. Mhm. Und dann schreibt die Forscher hier, das ist eine gute Nachricht, was ich nicht verstehe, weil eigentlich ging es ja darum, dass man da irgendwie was wachsen lässt oder so, wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall ging es dann eben um eines der größten, steht in dem Artikel, eine der größten ethischen Befürchtungen bei Mensch-Tier-Chimären besteht darin, dass die resultierenden Geschöpfe zu menschlich werden könnten und die bisher klare Trennlinie zwischen Mensch und Tier eines Tages unscharf wird. Etwa indem die menschlichen Stammzellen zu Nervenzellen heranreifen, die sich am Aufbau des Schweinegehirns beteiligen. Und das passiert anscheinend nicht. Also,
muss man halt vorher den Kopf abschneiden, ne?
Ja, aber anscheinend passiert es nicht. Also wir haben jetzt irgendwie keine, irgendwie dem Schweinemenschen, Menschenschweine wird es demnächst nicht geben.
Kleiner Hinweis an der Stelle, der letzte Resonator, Folge 99, da habe ich mit einer Biologin gesprochen, die Nervenzellen nachwachsen lässt. Und da geht es auch unter anderem um Stammzellen und sowas. Also sie ist in der Lage, Nervenzellen, die durch irgendetwas zerstört worden sind, Unfall oder so, nachwachsen zu lassen. Im Gehirn. Und im Mausmodell haben diese Nervenzellen sogar, was ich total faszinierend finde, die frischen Nervenzellen haben die Aufgaben der kaputten Nervenzellen wieder übernommen. Das heißt, das Gehirn wusste, wie es die adressieren muss, die neuen, die da waren. Cool, ne?
Ja.
Ja, wollte ich nur darauf hinweisen. Cool. Resonator 99, kann ich auch mal Werbung machen hier.
Ja, bitte, bitte.
Danke, danke. So, und wo wir gerade beim Körper sind. Ah nee, du hast ein Und gesagt und da hatte ich dich unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest, bevor ich dich unterbrochen habe?
Ich glaube, es hat ein Und, glaube ich, weiß es nicht mehr. Vermutlich wollte ich sagen, dass das, was sie eigentlich machen wollten, irgendwelche Organe züchten, dass sie da optimistisch sind, dass das geht. Aber mehr schon da ist nicht drin und dazu kenne ich mich zu wenig aus, um das jetzt irgendwie einschätzen zu können.
Amerikanische Wissenschaftler haben ein KI-Experiment gemacht und zwar haben die einen von Google entwickelten lernfähigen Algorithmus sich genommen, der Fotos Kategorien zuordnen kann. Diese KI haben sie trainiert und zwar auf Hautkrebs, also auf 130.000 verschiedene Fotos von gut und bösartigen Hautveränderungen und haben dieses Programm selbstständig lernen lassen und haben dann Testreihen gemacht, haben sich 21 Dermatologen geholt, haben die KI genommen und haben beiden, also den Menschen und der KI, 370 Fotos von Hautveränderungen vorgelegt. Und zwar waren die alle vorher mit Biopsien diagnostiziert worden. Also sie wussten eindeutig, was sie da vor sich haben. Beide hatten die gleiche Trefferquote von 91%. Das heißt, die haben eine Deep Learning KI jetzt, die Hautkrebs erkennen kann. Natürlich jetzt noch nicht so gut, also die müssen weiter testen. Das ist jetzt nicht so, dass sie es sofort auf den Markt schmeißen können. Aber die haben schon gesagt, am Ende steht halt irgendwie so eine Entwicklung, womit du das mit dem Smartphone, mit der Smartphone-Kamera idealerweise selber machen kannst.
Ja, genau, vor dem habe ich jetzt irgendwie Angst, dass ich irgendwie bei Facebook ein Foto hochlade und dann mit irgendwie kriege ich, du hast Hautkrebs oder sowas zurück.
Ich glaube, man muss da schon direkt an das Melanom ran, bevor da irgendwie sowas ist.
Also ich finde das total cool. Willst du deine Freunde markieren, wo jetzt immer gefragt wird, hier, wie willst du deinem Freund eine Nachricht schicken, dass er Hautkrebs hat?
Ja.
Und das dann irgendwie, ja, also das ist irgendwie, ja, aber gut, das ist ja, das wird vermutlich nicht nur in dem Bereich passieren, sondern auch noch bei vielen anderen Sachen, wo du halt irgendwie aus Bildern, Daten irgendwas diagnostizieren kannst, was jetzt noch gar nicht geht. Und ich glaube, das wird noch.
Ach so, das da gibt doch so.
Wird sich noch gesellschaftlich noch einiges ändern. Wenn du dann wirklich tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt persönlich quasi mit meiner, irgendwie hier mit meinem Zuhause irgendwas fotografiere und dann irgendwie mir das Programm, was ich mir gekauft habe, mir dann irgendwie besagt und so weiter, dann ist das eine Sache. Aber wenn ich jetzt da jetzt zum Beispiel irgendwie wirklich halt irgendwie die Bilder von allen möglichen Leuten reinstecken kann, die ich irgendwo finde im Internet und da gucken kann, ob die jetzt Hautkrebs haben oder nicht oder dieses haben oder nicht oder vielleicht was ich, vielleicht kannst du irgendwann machen, dass du irgendwie aus der Art und Weise, so, vielleicht kommen wir wieder irgendwie in so eine Phrenologie-Geschichte, dass du irgendwie aus der Art und Weise, wie du aussiehst, dann eben ich auf welche unterliegenden genetischen Dinge schließen kannst oder sowas. Also
und von da aus dann auf einen Charakter, ne?
Ja. Nicht einen Charakter, sondern es ist einfach so, okay, wenn du jetzt hier die in deinen Augen diese Adern hast, dann hast das, ist das diese oder jene Krankheit oder sonst diese Verfärbung und so weiter. Also sowas habe ich gemeint. Und dann, wenn du quasi jetzt, so wie du jetzt bei Facebook einfach halt irgendwie wirklich irgendwie Leute markieren kannst mit Namen, wenn du dann tatsächlich einfach irgendwie irgendwelche Bilder nehmen kannst und gucken kannst, was für Krankheiten die Leute haben, das wird dann, ich glaube, das wird noch interessant, wie man damit dann umgeht.
Noch was Schönes aus der Medizin, ich weiß, hast du wahrscheinlich mitgekriegt, das ging groß rum. Es gibt ein Alzheimer-Medikament, da haben sie an Mäusen mit rum experimentiert und hat sich herausgestellt, dass dieses Alzheimer-Medikament das Dentin wachsen lässt. Das heißt, wenn du einen von Karies zerfressenen Zahn hast, kann dieses Medikament anscheinend diesen Zahn wieder aufbauen. Also es lässt das Dentin wieder wachsen.
Hilft es doch gegen Alzheimer?
Das weiß ich nicht.
Was sonst, kannst du wunderbar beißen und essen. Aber
so ein Viagra. So Viagra, ne? Oh, war ja eigentlich auch für was ganz anderes. Na egal, Verkauf hier. Nee, aber keine Ahnung. Also da werde ich jetzt eigentlich wirklich mal nachgucken können. Aber in den Mäusen haben nach 6 Wochen, wo sie die Mäuse damit behandelt haben,
haben sich
die Löcher geschlossen. Im Dentin, im Zahnschmelz nicht. Zahnschmelz repariert es nicht. Aber wäre ja schon mal cool, dass dann irgendwann so Mundspray, Löcher-Ex.
Cool. Ja, ich habe nur noch eine Geschichte.
Ich auch.
Ja, dann nehme ich, dann zähl du zuerst deine, dann ist meine mit, die hatten ein sehr, sehr, sehr unbefriedigendes Ende. Das können wir dann gleich zum Ende
machen. Meine hat ein sehr, sehr befriedigendes Ende.
Gut.
Und zwar haben, ich weiß gar nicht, waren es amerikanische Wissenschaftler, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein Filmemacher war es, John Downer hieß der. John Downer hat einen Film für den Discovery Channel gemacht und dieser Film ging über Delfine. Unterwasserkameras verteilt, so wie man es halt so macht, ne?
An Delfine.
Also, genau, und so, um Delfine zu filmen und deren Verhalten zu filmen und sowas. Und dann hat er was beobachtet, was ziemlich interessant ist, und zwar konsumieren Delfine Kugelfisch. Und zwar so lange, bis sie breit sind.
Das wusste man aber schon.
Das wusste man? Mir war das völlig neu.
Die habe ich schon vor einiger Zeit gehört, die Meldung.
Also ja, ist ein halbes Jahr alt. Ja, aber ja. Mir ist die erst vor kurzem untergekommen. Ja, jedenfalls schnappen die sich einen Kugelfisch, der bläht sich dann auf, sondert sein komisches Gift ab und dann nuckeln die ein bisschen dran, bis sie breit sind und dann treiben die mit geschlossenen Augen so im Wasser rum. Und das Beste ist, die geben diesen Kugelfisch von einem zum anderen Delfin weiter. Das heißt, Delfine geben die Tüte rum, weißt du, so wie
ja, na, wenn die können ja nichts anzünden da unten.
Musst du ja einen Kugelfisch nehmen, was willst du machen? Ah, das fand ich sehr schön.
Ich frage mich jetzt, wie lange es dauert, bis die ersten Menschen irgendwie anfangen, an Kugelfischen zu nuckeln.
Naja, da stirbt man ja sehr schnell von, ne? Also, das ist ja irgendwie so ein
Nervengift. Ja, hat es die Leute noch nicht abgehalten. bis jetzt.
Jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Ist was dran. So, jetzt du. Frustrier uns.
Ja, frustrierend. Nee, also, es geht um die, das hatten wir vielleicht auch schon mal, es geht um die Geschichte der Zwillingsastronauten. Da gab es ja mal, das war glaube ich vor letztes Jahr oder vor einigen Jahren auf jeden Fall, gab es halt die NASA so eine Studie, da gab es tatsächlich zwei eineiige Zwillinge, nämlich Scott und Mark Kelly, beide Astronauten, von denen der eine 340 Tage nonstop im All war, insgesamt 520 Tage und der andere nur 54 Tage im Weltall war. Und die haben das deswegen gemacht, weil sie halt wissen wollten, man hatte noch nicht so wirklich, es gab zu durchaus schon einige Menschen, die im All waren, aber halt jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. Und du weißt halt immer noch nicht genau, wie sich das wirklich jetzt auf den Menschen auswirkt, alles genau. Mhm. Und die wollte halt an denen wirklich mal genau, was eine Langzeitstudie, wo sie wirklich genau, die haben halt ständig alles Mögliche analysiert an denen, sowohl von dem einen, der halt nicht so oft im All war, wie dem anderen, der im All war, und halt schauen, was sich da alles irgendwie verändert hat bei denen, also wirklich, was das All verändert. Also es steht irgendwie biologische Marker von der Länge der Chromosomen über die DNA-Methylierung bis zum Mikrobiom in den Eingeweiden.
Himmel.
Und ja, und war halt durchaus interessant, weil du wirst ja wirklich wissen, was...
Ja, klar, wie man das
wissen. Wenn die Leute alle überreden, nämlich hier von Reisen zum Mars und so weiter, dann musst du wirklich wissen, was passiert wirklich.
Vor allen Dingen ist das ethisch gut vertretbar, ne? Wenn du zwei Astronauten hast, die das sowieso wollen und dann auch noch Zwillinge sind, ist perfekt.
Ja. Und vor allem, du hast wirklich eine gute Probe, weil irgendwie von den ganzen Leuten ist halt irgendwie auch immer schwer zu sehen, von den Astronauten, irgendwie, wenn du jetzt irgendwie die ganzen Apollo-Leute hernimmst, das waren halt alles Soldaten, alles Flieger oder sowas, das sind auch kein repräsentatives irgendwas. Aber wenn du jetzt wirklich zwei eineige Zwillinge hast, dann hast du halt wirklich da tatsächlich eine halbwegs gute Kontrolle. Und das Unbefriedigende ist jetzt, dass halt hier anscheinend die ersten Ergebnisse sind und Christopher Mason vom Weill Cornell Medical College sagt, hat am Donnerstag mit weiteren Kollegen die ersten Ergebnisse präsentiert und die Ergebnisse lauten, er sagt, wir sehen fast überall Unterschiede. Vor allem ändert sich bei Scott Kelly die Genexpression, die das Ein- und Abschalten der Gene regelt, vermutlich eine Folge von stressigen Umweltbedingungen im All. Was das alles konkret bedeutet, wird weiter untersucht. Die Daten sind so frisch, dass wir noch nichts genau sagen können. Also es gibt anscheinend wahnsinnig tolle Daten, fast überall Unterschiede und die Genexpression und Epigenetik und was auch immer, aber man weiß es nicht, weil es noch nicht alles erforscht ist, weil es noch nicht alles veröffentlicht ist und man weiß gar nicht, ob überhaupt alles veröffentlicht ist, weil natürlich dann irgendwie das auch wieder Privatsphäre von den Astronauten und so weiter. Mhm. Also anscheinend war es eine gute Idee, das Experiment zu machen, wenn man da wirklich was draus gelernt hat, aber was man draus gelernt hat, wissen wir nicht. Noch nicht.
Ja, noch nicht, aber das ist ja dann nicht unbefriedigend, das ist ja dann
nee, muss man ich will halt, ich hätte es halt gern jetzt gewusst.
Ja, das kenne ich, das Problem. Das sage ich neulich auch irgendwann mal wieder, dass ich gerne genau wegen solcher Sachen gerne einfach vielleicht nicht unbedingt unsterblich werden will, aber 500 Jahre alt wäre schon cool. Weil dann kriegt man das halt alles mit.
Ich hätte halt gerne so eine tolkische Unsterblichkeit, wie die Elben, wo du halt irgendwie so quasi, du bist zu lange unsterblich, bist du Lust hast zu sterben. Du sagst dir, jetzt habe ich keinen Bock mehr, dann
fällst du
irgendwie hin und stirbst, genau.
Ja, das ist
cool. Oder jemand bringt dich halt um, das geht mit den Elben auch noch, aber.
Ja, das finde ich gut, das nehme ich mit. Das mache ich, ja. Das will ich auch. Hätte ich Tolkien gelesen, hätte ich auch so was Schlaues sagen können, aber habe ich nicht gelesen. Ja, dann, was machen wir denn jetzt? Hautkrebsvoruntersuchung, ne? Ja, lass uns aufhören. Aufhören! Florian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
redet, ist nicht tot.